Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich möchte euch hineinnehmen in ein Ereignis aus dem Leben von Jesus. Und zwar die Versuchung von Jesus. Weil ich glaube, es hilft uns auch zu verstehen, warum und wie Versuchungen in unserem eigenen Leben passieren. Und warum manchmal es so schwierig ist, einfach zu vertrauen und mit Gott unterwegs zu sein. Ich lese uns die Geschichte vor, so Stück für Stück nach Matthäus 4. Also wir haben es direkt nach der Situation, dass Jesus seine Taufe hatte, Gottes Geist auf ihn kam. Und dann heißt es, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Allein in diesem Vers ist schon auffällig, dass Gott Jesus in die Wüste führt, in dem Wissen, dass dies jetzt der Ort der Versuchung sein wird. Und wenn wir vielleicht an Versuchung denken, ist das vielleicht nicht der beste Begriff, weil das hat immer diesen negativen Klang dabei. Man könnte es auch nach einer Prüfung nennen, aber Prüfung denken wir meistens auch nicht um was Schönes dabei. Aber es gibt bei einer Prüfung ja auch immer das positive Ergebnis. Wenn ich meine Fahrprüfung bestanden habe, dann weiß man zumindest theoretisch, dass man fahren kann. Ja, also ob das jetzt praktisch immer so gut funktioniert, das sei mal dahingestellt. Oder wenn jemand Medikament sagt, das ist geprüft, ja, dann heißt es, es ist zuverlässig, es hat sich bestätigt. Oder ich habe diese Sachen von dir überprüft, die stimmen. Und so funktioniert auch Versuchungen. Sie sind auch eine Möglichkeit für uns zu sehen, ja, es stimmt. Wenn es hart auf hart kommt, bin ich doch bei Jesus geblieben. In der Möglichkeit, mich gegen zu ihm zu entscheiden, habe ich mich dafür entschieden. Es ist, ja, es ist so. Ich habe nicht wieder aus Wut reagiert. Ich habe mich vom Geist leiten lassen. Wir fallen in Situationen hinein, wo wir die Wahl haben, so oder so zu gehen. Prüfungen, Versuchungen. Und sie sind dann immer wieder Gelegenheiten auch zu sagen und zu sehen, ja, der Glaube ist gestärkt. Das Gute ist, bei Gottes Prüfungen hat man unendlich viele Wiederholungsmöglichkeiten. Das nennen wir auch Gnade. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, dann sagt Gott nicht, war jetzt nichts, sondern sagt, lass uns doch mal darüber nachdenken und weiter dranbleiben, ein bisschen üben, dass du es beim nächsten Mal kannst. Gerade zuvor, dieser besondere Moment der Taufe, wo Gott zuruft, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dies ist mein geliebter Sohn. Und es ist genau dieser Zuspruch, der jetzt vom Teufel hier hinterfragt wird. Er möchte das hinterfragen. Und so ist er jetzt von Gottes Geist in die Wüste geführt worden. Und wir lesen dann Vers 2, nach 40 Tagen und Nächten, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Logisch. Wir sehen natürlich auch an den 40 Tagen hier, wenn man sich die gesamtbiblische Geschichte anschaut, merkt man 40 Tage, das war jetzt nicht einfach so zufällig, sondern spielt auch bewusst an die Wüstenwanderung von Israel an, die auch 40, nicht Tage, sondern Jahre gedauert hat, aber die es doch viele Parallelen haben. Und sie hilft uns auch, diese Stelle nochmal mit viel mehr Tiefe zu verstehen. Und zwar nachdem er nach 40 Tagen und Nächten hungrig war, dass der Teufel kam. Und dann heißt es ab Vers 3, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Nichts gegessen, 40 Tage. Eigentlich ein sinnvoller Vorschlag. Hol dir was zu essen. Eigentlich nicht so verkehrt. Wir wissen natürlich, wenn es heißt, der Versucher kommt, wissen wir natürlich, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber wenn man so ganz objektiv mal so ganz unvoreingenommen da kommen würde, wenn man denkt, ja, nach 40 Tagen was zu essen, hat ja eine gewisse Logik. Wir können festhalten, dass Versuchungen nicht grundsätzlich immer was ganz Böses sind. Also Versuchung ist nicht unbedingt zu sagen, geh mal darüber und schlag diesen Menschen nieder. Ja? Versuchungen kommen oft mit einem etwas Gutem beigemischt. Was wäre denn so schlimm daran, wenn Jesus jetzt die Steine hier in Brot umwandeln würde? Wenn wir uns diese Verse ein bisschen anschauen, merken wir, der Blick wird gerichtet auf die Steine. Jesus, du bist hier in der Wüste, du hast hier nur Steine. Du hast hier kein Edeka, du hast hier keine Möglichkeiten, dich irgendwie anzuhelfen. Hier ist keine Bäckerei. Hier sind Steine. Da ist Mangel. Du bist umgeben von Mangel. Der Blick wird gerichtet auf das, was fehlt. Steine gibt es hier nicht als Steine, Steine umgeben von trockener Erde. Und das geht uns auch oft so, dass es alles damit anfängt, dass unser Blick auf das gelegt wird, was nicht da ist. Du hast keinen Partner, du hast nicht das richtige Aussehen, du hast nicht die richtigen Fähigkeiten, du hast nicht das Geld, du bist nicht stark genug, du bist nicht intelligent genug. Hier sind kein Brot, nur Steine. Das Zweite, was wir wahrscheinlich noch deutlicher merken, ist ein ganz leises Hinterfragen. Wenn du Gottes Sohn bist, woher kommt dieses Wenn? Gott hat gerade vorher gesagt, dies ist. Ein leichtes Hinterfragen. Wenn du, er sagt nicht, du bist Gottes Sohn, darum kannst du das ja machen, sondern sagt, wenn du der Geliebte bist, den Gott lieb hat, dann. Ich gebe es mal in den Worten von jemand anders wieder, das mal ein bisschen zusammengefasst hat, so ein bisschen ausführlicher. Er sagt, Jesus, schau dich doch mal um, deine Situation, die ist echt schlimm. Dein Hunger, diese leere, trockene Wüste, wo es nur Steine gibt, in die dich dein liebender Vater geschickt hat. Wenn du Gottes Sohn bist, warum würde ich Gott in die Wüste schicken und dich verhungern zu lassen? Es tut mir leid, aber irgendwas stimmt mit deiner Beziehung nicht, mit deinem Vater. Also es ist ein ganz klassisches Vorgehen. Der Widersacher möchte, dass wir falsche Rückschlüsse über Gottes Charakter machen aufgrund unserer jetzigen Lebenssituation. Das Negative, auf das er oft unseren Blick richtet, soll die Grundlage über unser Urteil von Gott sein. Wir schauen auf die Dinge, die wir nicht haben und nicht auf die anderen 100.000, die wir haben. Wir schauen nicht auf all die guten Tage, die er uns geschenkt hat, sondern die Tage, die gerade schlecht sind. Und beurteilen dahingehend. Satan versucht, ein Fragezeichen dahin zu setzen, wo Gott eigentlich ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Du bist mein geliebtes Kind, ich bin ein guter Gott. Fragen wie, warum geht es mir so schlecht, wenn ich doch Gott so innig versuche nachzufolgen? Warum passiert dieses Leid, wenn ich doch so treu in der Gemeinde diene? Warum habe ich nicht das Geld, wenn Gott doch die ganze Welt gehört? Ein echter Vater lässt auch seine Kinder nicht in die Wüste. Und dann fällt auf, dass Satan hier ja gute und gerechtfertigte Wünsche nimmt. Er sagt ja nicht, Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann wünsch dir jetzt einen schönen Rolls-Royce oder einen Palast oder was auch immer. Er sagt, Brot, was ganz, ganz Natürliches. Er legt den Blick auf den Hunger. Ohne Essen geht es uns schlecht. Jemand sagte, der Teufel hat heute so viel Erfolg mit Pornografie und sexueller Verführung, weil wir ein ganz natürliches Bedürfnis von Gott ja auch haben nach Gemeinschaft und Intimität. Und das Gefühl ist, wir müssen das stillen. Aber halt an richtigen Orten. Also wenn der Fokus erstmal auf das ist, was fehlt und so ganz leise schon mal Gottes Gutwillen mit uns in Frage gestellt wird, wenn und gezeigt wird, dass auch wir was Gutes wollen, dann ist auch dann, jetzt musst du selber handeln. Jetzt musst du die Sachen selber in die Hand nehmen. Wenn Gott dir nicht hilft, dann musst du dir halt selbst helfen. Gott hatte 40 Tage Zeit gehabt, dir jetzt zu helfen. Keiner kann erwarten, dass du noch länger wartest. Lang genug hast du jetzt hier gelitten. Du musst es jetzt selber regeln. Und dann sagt Jesus Vers 4, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus zitiert hier die Bibel. Er war ein Meister der Schrift, er kann sich gut aus, er zitiert das Alte Testament und er zitiert hier aus 5. Mose 8, wo Mose quasi das nochmal zusammenfasst, diese Wüstenwanderung, diese 40 Jahre, die Israel erlebt hatte. Und es ist mal ganz gut, das zu hören. Ich lese es mal ein bisschen vor, aus 5. Mose 8. Da schreibt er nämlich, also Mose, erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Da ich wollte euch demütigen, auf die Probe stellen und euren wahren Charakter ans Licht bringen. Und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeiten spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Da ich wollte euch zeigen, dass der Mensch mehr braucht als nur Brot zum Leben. Er lebt von jedem Wort, was aus dem Mund des Herrn kommt. Gleiche Prüfung, Gott zu vertrauen. Israel hat es nicht so gut geschafft, wo Jesus es jetzt schafft. Natürlich brauchen wir Nahrung. Jesus versorgt ja auch die Speisung der 5000, die Speisung der 4000. Aber wir brauchen Gott noch mehr. Und Jesus besteht den Test, weil er bei Gott bleibt und er bleibt gehorsam und er vertraut Gott weiter, dass er wirklich der gute Vater ist. Er versteht, dass Gott ihn nicht verlassen hat in dieser Situation. Und so geht die erste Runde zu Ende und kann sagen 1-0 für Jesus. Aber es läutet auch die zweite Runde direkt ein. Weil dann heißt es, darauf ging der Teufel mit ihm hin, in die heilige Stadt, stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinen Füßen nicht an einem Stein stößt, damit du dich mit deinem Fuß nicht an einem Stein stößt. Wenn man jetzt bei der ersten Versuche noch so versteht, naja, Brot ist ja schon attraktiv, dass, wenn man Hunger hat, was ist jetzt hier dran so attraktiv, sich irgendwo der Nervenkitzel vielleicht, aber ich glaube es nicht. Was wir als erstes mal merken, ist, dass der Widersacher an dieser Stelle auch sein Repertoire erweitert und er sagt, okay Jesus, du hast ja jetzt mit der Bibel quasi mir geantwortet, ich biete dir jetzt auch einen Bibelvers an. Also du bist jemand, der nach Gottes Wort lebt und vertraut, sehr gut, genau hier Psalm 91. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht stoßest an einen Stein. Bibel zitiert. Der Kontext ist hier natürlich wie immer hilfreich. Es geht nicht darum, dass wir uns absichtlich in Gefahr bringen, sondern wenn wir in Gefahr sind, können wir wissen, dass Gott da ist. Und Jesus korrigiert und sagt, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jesus antwortet wieder mit einer Stelle aus dem Alten Testament. Und das Interessante ist, er zieht nicht einfach so einen Vers wahllos irgendwo raus, sondern da, wo dieser Vers herkommt, diese Begegnung, ist eigentlich sehr wichtig. Weil wir haben auch wieder hier ein Zitat Jesus aus 5. Mose, diesmal aus Kapitel 6, auch wieder aus dieser Wüstenwanderungszeit. Und dann heißt es nämlich im Ganzen dort, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn versucht habt in Massa. Was ist in Massa gewesen? Israel war auf dem Weg zum verheißenen Land und kam an eine Stelle, wo es kein Wasser gab. Und dann heißt es in 2. Mose 17, und sie haderten mit Gott und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihm, was hadert ihr aber mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Im Prinzip, was wir hier haben, ist ein Hinterfragen von Gott. Mose ist richtig und sagt, hey, ich bin doch nur der Botschafter. Gott hat gesagt, dass er uns versorgen wird. Ihr müsst euch mit ihm auseinandersetzen. Und warum versucht ihr an dieser Stelle den Herrn? Also warum fordert ihr einen Beweis von Gott? Und dann heißt es weiter, Mose nannte den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht haben und gesagt haben, ist der Herr unter uns oder nicht? Bist du Gott oder bist du es nicht? Wenn du Gott bist, dann machst du dieses und jedes. Gott wird herausgefordert. Gott muss sich jetzt beweisen. Wir setzen die Agenda und sagen, dein Wort ist nicht mehr gut genug. Das Wort der Taufe ist nicht gut genug. Der Zuspruch ist nicht gut genug. Gott muss sich hier beweisen. Gott soll getestet werden. Satan versucht, den Glauben zu zerstören, indem er abhängig macht von der Erfüllung des Versprechens und nicht von dem, der das Versprechen macht. Ich glaube dir dann, wenn du das und das für mich tust. Ich folge dir dann, wenn du das und das für mich tust. Ich erkenne dich als Herrn an, wenn du das und das für mich tust. Wenn du das und das mir gibst, dann bist du mein guter Gott. Ich bestimme dann, wann Gott mein Gott sein darf und wann nicht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Satan versucht, den Glauben zu zerstören, indem er ihn abhängig macht von der Erfüllung des Versprechens und nicht davon, wer das Versprechen gemacht hat. Wenn du mich liebst, Gott, dann wirst du mir das und das geben. Wenn du ein guter Gott bist, dann wirst du dieses und jenes tun. Der Teufel versucht bei allem, was er tut, die Beziehung kaputt zu machen. Die glaubende, vertrauensvolle Beziehung kaputt zu machen. Glaube kann aber nicht auf die Erfüllung des Versprechens basiert sein, sondern sie muss immer auf die Person bezogen sein. Wir vertrauen ihm, weil wir gesehen haben, wer er ist. Die versuchen, Gott zu versuchen, anstatt ihm zu vertrauen. Die zweite Runde. Und dann geht es schließlich in die dritte Runde. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Die erste Frage, die man vielleicht hat, ist das überhaupt ein legitimes Angebot? Darf er das überhaupt? Ne? Es ist auf jeden Fall kein leeres Angebot, das können wir sagen. Johannes 12, Vers 23, Johannes 12, 31 wird Satan als der Herrscher dieser Welt beschrieben. Also er macht hier kein leeres Versprechen. Und die Attraktivität ist wahrscheinlich, dass Jesus sagen könnte, ab sofort mache ich hier die Sache, es wird Frieden geben, ich werde alle Kranken heilen, ich muss nicht an das Kreuz gehen und alles, was ich machen muss, ist nur Satan dafür anzubeten. Ein anderer Weg, der nicht übers Kreuz geht, nicht der Weg, den der Vater vorgesehen hat. Nicht, wo er ausrufen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier sehen wir auch, wie er alle Masken fallen lässt. Es geht ihm wirklich nur darum, die Beziehung zum Vater zu zerstören. Diese Beziehung kaputt zu machen. Die Karten sind sozusagen liegen auf dem Tisch jetzt für alle zu sehen. Er bietet ihnen alles, was er hat, an, wenn er ihn nur anbetet. Und dann sagt Jesus wieder zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihn allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihn. Jesus wird von den Engeln versorgt. Jesus offenbart sein Herz hier. Er zeigt, dass die Ehre des Vaters für ihn das Allerhöchste ist, dass ihm das Größte ist. Zu glauben und zu vertrauen ist manchmal so schwer, weil jemand da Zweifel zu streuen, Unsicherheit zu machen an dem, wer Gott ist, dass er gut ist, seinen Charakter in Frage zu stellen, seine Verheißung in Frage zu stellen, dass jemand, der uns sogar mit guten Dingen lockt, wenn er uns nur von Gott wegkriegen kann. Was sollen wir tun? Das Spannende ist, Jesus antwortet einfach allein aus der Bibel heraus. Und Jesus braucht nicht zu zitieren. Er hätte auch selber direkt antworten können. Aber er nutzt die Quelle, die uns allen auch zugänglich ist. Er nutzt die Bibel. Er nutzt die Wahrheiten in der Bibel, um hier Antwort zu geben. Und zeigt uns damit auch, welchen Schatz wir selber drin haben. Weil wir uns daran orientieren können und daran uns auch festigen können. Sie hilft uns zu sehen, wer Gott wirklich ist, sein Wesen. Dass er gut zu uns ist, sein Charakter. Seine Liebe für uns, die nirgendwo deutlicher wird am Kreuz selbst. Dass wir immer wieder wissen können, in den Momenten, die auch unheimlich schwer sein können, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns sehnlichst erwünschen, wissen wir, es liegt nicht daran, dass Gott nicht bereit ist zu geben. Dass Gott bereit ist, alles zu geben für uns, hat er durch das Kreuz gezeigt. Es ist keine mangelnde Bereitschaft, seinerseits zu geben. Es muss ein anderes Ziel haben. Wir lesen, dass er durch seinen Geist uns immer wieder selbst zuspricht, in Johannes, in Römer 8, dass wir seine Kinder sind. dass wir seine Kinder sind. Gottes Geist spricht unserem Geist zu, dass wir seine Kinder sind, dass wir diese feste Beziehung haben. Und Jesus ist ein Vorbild hier im Gehorsam, dass wir auch sagen können, ich werde Gott gehorchen, auch wenn es bedeutet, dass das, was ich denke, was ich gerade unbedingt brauche, nicht bekomme. Ich werde Gott vertrauen, auch wenn ich nicht die Erfüllung gerade sehe, wie ich sie mir wünsche. Ich werde Gott nachfolgen und keine Kompromisse machen und falsche Wege gehen oder Abkürzungen. Und das Schöne ist in all dem, er macht das ja nicht, um uns zu ärgern. Er führt uns ja nicht in Versuchung zu sagen, weil ja, der Steffen hat ja sowieso gerade nichts zu tun, jetzt machen wir mal eine Versuchung, damit er sich nicht langweilt. Sondern er möchte ja, dass ich weiß, dass ich sein Kind bin. Er möchte, dass ich weiß, dass diese Beziehung solide und stabil ist. Dass ich nicht nur oberflächlich oder bekenntnishaft weiß, dass Gott gut ist, dass er vertrauenswürdig ist, sondern ich das auf einer persönlichen, echten Ebene auch weiß. Und dass ich auch weiß, er ist mein Gott und ich bin auch sein Diener und sein Knecht und sein Nachfolger. Dazu lädt uns dieser Text auch ein, zu wissen, Gott will das Gute für uns. Er will uns stark machen, er will uns bewahren vor den Lügen, die uns letztlich auch wieder das Leben berauben und kaputt machen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Gehorsam bis zum Tod, dass du keine Abkürzung genommen hast, dass du nicht eingebrochen bist. Wir bekennen, dass das wahre Leben in dir ist, dass alles, was wir zum Leben brauchen, aus deinem Mund kommt. Dass du uns Sinn, Hoffnung, Stärke, du bist der Lebensgeber selbst. Wir erkennen, dass wir dich brauchen, mehr noch sogar als Brot brauchen wir dich. Wir bitten dich, dass wir, wenn wir geprüft werden, würdig sind, stark sind und bestätigen können, dass wir im Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Fühlen wirklich glauben, dass du unser Gott bist. Wir beten, dass durch die Kraft deines Geistes, ohne welche wir machtlos sind, und die Wahrheit deines Wortes, ohne die welche wir orientierungslos sind, wir alle Lügen und Anfeindungen abwehren können und dir treu bleiben in allen und durch allen hindurch. Amen.